Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Doritos Signals. So der Titel des zu hörenden Soundausschnitts wird in der heutigen Ausgabe noch länger und öfters zu hören sein. Komponiert wurde Don Doritos Signals speziell für die Ausstellung, die Installation und die Radioversion von der Master Narrative und Don Dorito der Künstlerin Liesl Ponger. Zur Erstsendung der Radioversion des mehrteiligen Projektes von Liesl Ponger begrüßt sie Elisabeth Zimmermann. Ponger arbeitet über Stereotype, Rassismen und Blickkonstruktionen an der Schnittstelle von Kunst, Kunstgeschichte und Ethnologie. Hauptsächlich nutzt sie für ihre Arbeiten die Medien, Fotografie, Film, Installation und Text. Manches Mal auch das Medium Radio. So auch 1993 im Rahmen des Projektes Fremdes Wien mit ihrer Kunstradioarbeit A Tourist in a Soundscape, das im Wiener Funkhaus produziert wurde. Liesl Ponger über ihr Reiseprojekt Fremdes Wien.
Die alte Arbeit der Tourist in a Landscape, das war das Ende eines dreijährigen Projektes, wo ich im Jahr 91 bis 93 eine Weltreise durch Wien gemacht habe und dabei 70 sogenannte Länder besucht habe. Es war eine touristische Reise, wo ich mir angeschaut habe, wer ist aller in Wien und zu vielen Feiern und Festen und Weihnachten, Ostern und so weiter gegangen bin, immer auf Einladung, weil es alles öffentliche Veranstaltungen waren. Und das war zu einer Zeit, wo das Thema Fremde und wer ist fremd und was machen die Fremden hier noch kein politisches Thema war. Aber das Thema hat mich dann innerhalb dieser 3 Jahre Reise eingeholt, weil der Haider, der damalige Chef der FPÖ, dieses Thema auch zu einem politischen Thema gemacht hat.
Fremdes Wien war ein mehrteiliges Projekt, das sich in verschiedenen Medien manifestiert hat, unter anderem in Liesl Pongers Radiostück A Tourist in a Soundscape.
Das Ergebnis dieser Reise war also eine Serie im Falter, ein Buch, 10 Jahre später ein Film. Und bei der Buchpräsentation waren ganz, ganz viele Leute und dort haben auch 30 Bands an einem Abend auf 5 Bühnen gleichzeitig gespielt. Und nachdem ich bei diesen Besuchen in dem sogenannten Fremden Wien auch immer Ton aufgenommen habe, wollte ich dann so ein ähnliches Tonstück herstellen, wie ich das bei der Buchpräsentation erlebt habe, wo alle zugleich aufgetreten sind, und habe dann so ein überlagertes Tonstück, wo man eben ganz viele Töne von verschiedenen Ländern, von verschiedenen Kulturen gleichzeitig hört, immer auch mit dem Gedanken, dass sich das ja alles in Wien abspielt. Tourist in the Soundscape waren ja Töne und Musikstücke. Und beim Don Dorito erzähle ich natürlich Geschichten. Geschichte, Geschichten und Gegengeschichten. Und Sprache lässt sich nicht so gut übereinander schichten. Das muss man linear erzählen. Und außerdem war die Idee, nachdem diese Arbeit für eine Ausstellung im Weltmuseum Wien gemacht wurde, dass sie 8 Stunden dauert und das ist die Länge von einem Museumstag.
Seit der Wiedereröffnung des Weltmuseums in Wien 2017 kann die Installation der Master Narrative von Liesl Ponger besucht werden. Im Zentrum der Installation steht die etwa 8 Stunden lange audiovisuelle Arbeit der Master Narrative und Don Torito. Liesl Ponger hat dafür in einer komplexen Assoziationsstruktur eine Metaerzählung zur Geschichte und zu Geschichten des Kolonialismus geschaffen, der einen Blick auf andere Gemeinschaften möglich macht. Die Künstlerin liest den Text selbst.
Also sozusagen ist es eine Zweikanal-Videoinstallation, ein Bildmonitor sozusagen, auf dem läuft das Master-Narrative, das diese Erstagsbriefe sind. Und im Text versuche ich eben diese, also erstens Geschichte zu erzählen, dann Geschichten über Geschichte zu erzählen, aber auch Gegenstimmen zu Wort kommen zu lassen, also Gegengeschichten und Geschichte von unten zu erzählen und sozusagen dieses Master-Narrative, das sich in den Erstagsbriefen manifestiert, zu unterwandern.
Liesl Pongers Gegenerzählungen werden auf der Bildebene von Erstagsbriefen aus aller Welt begleitet. Diese sammelt die Künstlerin seit einigen Jahren. In ihrer Sammlung befinden sich in der Zwischenzeit ca. 2000 Stück. Einige der Erstagsbriefe können Sie auf ue1.orf.at und kunstradio.at sehen. Die gesamte Audio-Video-Installation der Master Narrative und Don Torito findet sich in Kapiteln über die Homepage der Künstlerin.
Ein Erstagsbrief kommt aus den fernen Zeiten, als man noch Briefe schrieb vor dem Internet. Briefmarken gibt es ja nach wie vor. Und wenn eine Briefmarke zum ersten Mal erscheint, dann ist das so der sogenannte Ersttag. Das wird auf ein Kuvert geklebt, meistens, nicht immer. Das Kuvert hat eine Illustration, dann kommt der Stempel drauf, wann und wo das herausgegeben wurde. Der Grund, warum ich diese Erstagsbriefe und nur diese Erstagsbriefe als Bildschiene verwendet habe, ist folgender. Die ganze Arbeit und die Ausstellung wurde ja fürs Weltmuseum Wien gemacht. Und das Weltmuseum Wien ist ein nationales Museum. Und meine Ausstellung heißt The Master Narrative. Und was ich in der Ausstellung mit allen Arbeiten mache, ist versuchen, dieses Master Narrative, diese Haupterzählung, die einem nicht nur, aber auch ein nationales Museum vermittelt, zu unterwandern. Und die Briefmarken wurden meistens, zumindest die älteren, von noch damals nationalen Postämtern herausgegeben. Und was auf diesen Briefmarken drauf ist, wer gefeiert wird, wer nicht gefeiert wird, also wofür es keine Briefmarken gibt, ist auch ein Master Narrative. Und das ist die Verbindung, warum diese Illustrationen da sind.
Liesl Ponger hat assoziativ für ihr Projekt recherchiert und die verschiedenen Ebenen haben sich gegenseitig beeinflusst. Denn für die Textebene benötigte sie für die Installation auch die Bildebene in Form eines Erstagsbriefes. Der Master Narrative und Don Torito erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wie sie erzählt.
Also ich habe 2,5 Jahre an dieser Geschichte gearbeitet und die war dann Ende 2017 fertig, also so lang sammle ich die, weil das immer so eine Hin- und Her-Geschichte war. Was kann ich finden, was kann ich erzählen? Weil ich kann nicht stundenlang über Dinge reden, wo ich keinen einzigen Erstagsbrief finde. Und ich hätte sicher auch noch mehr als 8 Stunden zu erzählen gehabt. Also hat auch null damit zu tun, dass das vollständig ist. Aber das wiederum, da gibt es so eine Spiegelung, weil auch eine ethnologische Sammlung, auch wenn es die Sammlung eines Hauses ist, ist immer nur ein Ausschnitt von was und umschließt nicht alles. Und genauso wenig habe ich so den Anspruch auf, ich habe alles erzählt, ein bisschen was erzählt.
Eine weitere wichtige Ebene stellt die Komposition dar, die sowohl im Raum und im Video als auch in der Radioversion zu hören ist.
Der Raumton in der Ausstellung bzw. der Ton, den man hinter meinem Text hört, heißt Don Torito Signals und ist eine elektronisch komponierte Musik meines Bruders Peter Ponger, der Komponist und Pianist, die auf Geräuschen von Käfern basiert.
Peter Ponger hat basierend auf Geräuschen von Käfern seine Komposition für The Master Narrative und Don Torito entwickelt. Dies hängt mit der Figur Don Torito direkt zusammen.
Also Don Torito ist ein kleiner pfeifenrauchender Käfer, der ist Companiero oder Partner vom Subkommandante Marcos von den Zapatisten im Südwesten von Mexiko in Chiapas. Die ganze Arbeit trägt seinen Namen. Er selber kommt nur ganz kurz zweimal vor. Es ist ein bisschen so wie der Hitchcock, der auch nur einmal vorkommt in jedem Film.
Auch in der Radioversion von The Master Narrative und Don Torito, die die Künstlerin Liesl Ponger aus den Geschichten und Gegengeschichten neu zusammengestellt hat, ist von Don Torito zu hören.
Also ich habe aus diesem 8-stündigen Text versucht, für diese Radiosendung so eine Dreiviertelstunde zu basteln. Der Versuch war, möglichst viele unterschiedliche Geschichten zu erzählen in dieser Stunde, weil in diesen 8 Stunden ist es so, dass ich quer durch die Zeit, quer durch die Geografie springe, so wie in meinen anderen Kunstarbeiten oder in meinen inszenierten Bildern auch. Und ich habe versucht, verschiedene Geschichten zu erzählen, die aber trotzdem wie ein Filmanschluss irgendwie schlüssig sind im Aufbau.
In den nächsten ca. 43 Minuten hinterfragt Liesl Ponger den westlichen Blick auf Geschichte und öffnet kritische sowie überraschende Gedankenräume. The Master Narrative und Don Torito. Radioversion von Liesl Ponger.
Frau Coyote liebt Baseball. Sie hat die Welt in Ordnung gebracht, Regenbögen, Blumen, Wolken, Flüsse geschaffen und Nagellack und Fernsehwerbung. Frau Coyote, die Hauptfigur im Kinderbuch des kanadischen Autors Thomas King, hat die Welt nach ihren Wünschen gestaltet. Sie liebt Baseball über alles. Sie spielt Tag und Nacht. Aber allein zu spielen ist langweilig und so singt sie ihr Lied, tanzt ihren Tanz und denkt scharf nach. Schon bald kommen Biber, Elch und Schildkröte des Weges, aber niemand möchte mit ihr spielen. Auch die Menschen, die sie hervorsingt, wollen nur so lange spielen, bis sie herausfinden, dass sie nicht gewinnen können, weil Frau Coyote die Regeln macht. Und wieder langweilt sie sich. Und wenn sie sich langweilt, kann alles passieren. Sie singt ihr Lied, tanzt ihren Tanz und denkt scharf nach, aber merkt nicht, was ihre Vorstellungskraft da hervorzaubert. Als sie sich umschaut, schreibt Thomas King, sieht sie 3 Schiffe und einige merkwürdig gekleidete Menschen, die Fahnen und Kisten voller Kram tragen. O glückliche Tage, sagt Frau Coyote, ihr kommt gerade recht zu einem Baseballspiel. Hallo, sagt einer der Männer in komischer Kleidung mit roten Haaren, ich bin Christoph Kolumbus. Ich segle den Ozean blau auf der Suche nach Indien. Hast du es gesehen? Vergiss Indien, sagt Frau Coyote. Lass uns Ball spielen. Es muss hier irgendwo sein, sagt Christoph Kolumbus. Ich habe eine Landkarte. Vergiss die Karte, sagt Frau Coyote. Ich schlage zuerst und erkläre dir die Regeln im Lauf des Spiels. Aber dieser Christoph Kolumbus und seine Freunde wollen nicht Ball spielen. Wir müssen arbeiten. Wir müssen Indien finden. Mann, sagt Frau Coyote, ich muss das falsche Lied gesungen haben. Vielleicht habe ich nicht den richtigen Tanz getanzt. Vielleicht habe ich zu scharf nachgedacht. Diese Leute haben keine Manieren. Sie benehmen sich, als hätten sie keine Verwandtschaft. Wir müssen Indien finden, sagt Christoph Kolumbus. Wir müssen reich werden. Wir müssen berühmt werden. Glaubst du, du kannst uns dabei helfen? Frau Coyote aber denkt nur ans Ballspielen. Kolumbus und seine Leute allerdings haben andere Dinge im Kopf. Sie suchen nach etwas, das sich verkaufen lässt. Irgendwie muss ja diese Reise bezahlt werden. An Biber, Elch und Schildkröte sind sie nicht interessiert. Aber wenn das hier Indien ist, könnten doch die Indianer Geld bringen. Und so fangen sie einige und sperren sie in ihr Schiff. Lass sie gehen, sagt Coyote. Tralalala, sagt Kolumbus. Das Schiff fährt zurück nach Spanien und wir verkaufen die Menschen an reiche Leute, an Baseballspieler und an Zahnärzte und an Babysitter und an Eltern. Dann segelt er davon, die Tiere und die restlichen Menschen kommen aus ihren Verstecken und sind ziemlich ungehalten. Alles ist in Ordnung, sagt Frau Coyote. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, aber ich werde alles wieder gut machen. Ich werde Christoph Kolumbus rückgängig machen. Ihr werdet sehen, alles kommt wieder ins Gleichgewicht. Frau Coyote singt also ihr Lied und tanzt ihren Tanz und sie denkt wirklich scharf nach. Aber als sie sich umschaut, sieht sie noch einen Haufen seltsam aussehender Menschen. Bonjour, sagt einer dieser komisch aussehenden Leute. Ich bin Jacques Cartier und ich segle den Ozean blau. Ich suche Indien. Hast du es gesehen? Frau Coyote lächelt ein glückliches Lächeln, von dem ihre Ohren zu wackeln beginnen. Vergiss Indien, sagt sie. Vielleicht hast du Lust auf Baseball. Coyote ist eine Tricksterfigur, eine jener mythologischen Figuren, Heldin und Närrin zugleich, die die Unordnung im Universum durcheinander bringen. Im heutigen indigenen Nordamerika gibt Coyote oft das Wissen über Sprache und Kultur an die Kinder weiter. Circa 500 Jahre später unterhält sich Don Dorito mit Subkommandante Marcos, dem Sprecher der zapatistischen Armee der nationalen Befreiung im lacandonischen Urwald in Mexiko. Don Dorito ist ein mutiger, sehr politischer, winziger, gut gekleideter, pfeiferauchender Käfer und hier das Symbol für alle widerständigen Gegenstimmen, Gegengeschichten und Geschichte von unten. Seines Trickster wie Frau Coyote, Autoren und Autorinnen wie Thomas King, Sherman Alexie, Michelle Harris, Didier Denings, James Clifford und Louis Michel oder Muhammad Ali, der Boxweltmeister und Kriegsdienstverweigerer. Mit den Worten, nein, ich werde nicht 10.000 Meilen von zu Hause entfernt helfen, eine andere arme Nation zu ermorden und niederzubrennen, nur um die Vorherrschaft weißer Sklavenherren über die dunkleren Völker der Welt sichern zu helfen, weigert sich Muhammad Ali, 1967 nach Vietnam einzurücken. Er wurde wegen Wehrdienstverweigerung zu 5 Jahren Gefängnis und 10.000 US-Dollar Strafe verurteilt, blieb aber gegen Kaution auf freiem Fuß. Und er hatte seinen Weltmeistertitel verloren, den er erst nach 3 Jahren Sperre wiedererlangen sollte. Am 30. Oktober 1974 fand in Kinshasa, Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, auf Einladung des Diktators Mobutu, der Boxkampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman statt. Boxpromoter Don King verlangte 10 Millionen Dollar Preisgeld, schreibt Van Reebroek. Ein nach allen Maßstäben irrwitziger Betrag. Niemand war bereit, solch eine astronomische Summe hinzublättern, für eine Keilerei, die bestenfalls 12 mal 3 Minuten dauern würde. Niemand außer Mobutu. Die Wirtschaft Zaires hatte 6 Jahre unablässigen Wachstums erlebt, jetzt war Zeit zum Feiern. Ali war begeistert über den Entschluss, aber es war ihm wahrscheinlich nicht bewusst, dass das Preisgeld, das Mobutu ausspuckte, indirekt doch dem Vietnamkrieg zu verdanken war. Der Krieg hatte den Weltmarktpreis für Kupfer in schwindelnde Höhen getrieben. Der Boxkampf fand am 30. Oktober 1974 um 4 Uhr nachts statt, damit die Zuschauer in den USA den Boxkampf in der Hauptsendezeit sehen konnten. In der Stadt war es brütend heiß, die Regenzeit hatte begonnen. Seit dem frühen Morgen füllte sich das Stadion. Kinder hatten schulfrei, erzählt Sisi Kabongo van Reebroek. Firmen mussten einen Tag bezahlten Urlaub geben. Bars mussten das Bier zum halben Preis ausschenken. Mehl gab es sogar umsonst. Die Zuschauer kamen von nah und fern, sogar aus Angola und Kamerun. Und wegen der ungewöhnlichen Uhrzeit hatte Mobutu eine Flutlichtanlage aufbauen lassen, die das ganze Stadion in blendend weißes Licht tauchte. Knapp vor Ende der 8. Runde besiegte Muhammad Ali den bisher ungeschlagenen afroamerikanischen Schwergewichtsboxer George Foreman mit einem K.O. Dieses von vielen als der größte Boxkampf aller Zeiten bezeichnete Großereignis stärkte nicht nur Mobutus internationales Ansehen, sondern auch das afrikanische Selbstwertgefühl. Muhammad Ali war als Gegner des Vietnamkriegs, Unterstützer der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und späterer Friedensbotschafter der UNO, längst zu einer Ikone geworden. Am 12. Oktober 1968 wurden in Mexiko-Stadt die Olympischen Spiele des Friedens eröffnet, bei dem sich das Land der Welt als modern und fortschrittlich präsentieren wollte. Bei der Siegerehrung dreier Sprinter kam es zu einem Eklat. Während des Abspielens der US-amerikanischen Nationalhymne senkten die Gewinner der Gold- und Bronzemedaillen, die Afroamerikaner Tommy Smith und John Carlos, die Köpfe und erhoben ihre Fäuste zu einer Black-Power-Geste. Das Foto, das zu einer Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung werden sollte, ging um die Welt. Smith und Carlos wurden aus Mexiko ausgewiesen und die Medaillen wurden ihnen aberkannt. 10 Tage zuvor hatten sich 10.000 Menschen auf dem Platz der drei Kulturen in Tlatelolco, einem anderen Stadtteil von Mexiko-Stadt, versammelt. Es war eine weitere Demonstration im Zuge der seit Monaten anhaltenden Studentenproteste, der sich Menschen aller sozialer Schichten angeschlossen hatten. Sie protestierten gegen das autokratische Regime der PRI-Partei, der institutionalisierten Revolutionspartei, die Mexiko seit 1929 regierte, gegen das Elend im Land, die Unterdrückung und die Korruption. Die Versammlung wurde von Militär und Polizei bewacht, wie üblich. Doch heute waren es mehr als sonst. Rund 5000 Soldaten waren um den Platz zusammengezogen. Rund 200 Militärjeeps und Panzer sicherten die Zufahrtsstraßen, schreibt Ayren, ein in Mexiko lebender deutscher Schriftsteller und Blogger. Über den Köpfen kreiste ein Hubschrauber der Polizei und einer des Militärs. Der Platz der drei Kulturen wirkte wie eine riesige Falle, die zuzuschnappen drohte. Dann begannen Schüsse über den Platz zu zischen, erst vereinzelt, dann als knatterndes Sperrfeuer der Maschinengewehre. Sie trafen Demonstranten und Soldaten gleichermaßen. Die Schüsse kamen aus allen Richtungen, von den gepanzerten Fahrzeugen an den Eingängen und von den Häuserdächern. Menschen rannten in Panik durcheinander, suchten einen Ausweg, doch sie kamen nur bis zu den geschlossenen Reihen der Soldaten, die ihre Bajonette aufgesetzt hatten und in die Menge schossen. Der Platz der drei Kulturen hatte sich in ein Inferno verwandelt. Unzählige Tote und Verletzte lagen auf dem Boden. Erst 1993 deckte eine Wahrheitskommission das wirkliche Ausmaß des Massakers auf. 15.000 Schuss Munition waren verschossen worden, 300 Menschen gestorben, 700 waren verletzt und 5.000 festgenommen worden. Am Morgen waren über 3.000 Menschen eingekesselt. Sie wurden abtransportiert in Militärkasernen, Gefängnisse und Einrichtungen des Geheimdienstes. Viele von ihnen berichteten später über Folter, andere tauchten nie wieder auf. Auf dem Platz der drei Kulturen lagen Schuhe und Kleider, das Blut zerfloss in Schlieren auf dem Pflaster. In der Nacht hatte es geregnet. Erst Jahrzehnte später sollte sich die Vermutung bestätigen, dass Scharfschützen, speziell ausgebildete Militärs der Präsidentengarde, von Dächern auf die eingekesselte Menschenmenge geschossen hatten. Von dem Massaker wurde während der Olympiade nichts bekannt. Nach 132 Jahren endet die französische Kolonialherrschaft in Algerien am 5. Juli 1962 mit einem Waffenstillstand. Als Beginn des algerischen Befreiungskampfes gilt der 8. Mai 1945, jener Tag, an dem der Zweite Weltkrieg endet und Europa vom Nationalsozialismus befreit wird. Hunderttausende Soldaten aus den kolonisierten Gebieten hatten, wie schon im Ersten Weltkrieg, sowohl in der britischen als auch in der französischen Armee gekämpft. Auf den Straßen von New York, London und Paris wird gefeiert, gesungen und getanzt. In die algerische Geschichte ist dieser Tag allerdings als ein Tag des Massakers eingegangen. In Sétif demonstrieren etwa 10.000 Algerierinnen und Algerier für die Befreiung von den Franzosen, für Gleichheit und Unabhängigkeit. Algerien den Arabern, so ihre Forderung. Die verbotene algerische Fahne wird entrollt und Gendarmen versuchen, ihrer habhaft zu werden. Bei den darauffolgenden Zusammenstößen werden Franzosen getötet. Die Unruhen greifen auf umliegende Dörfer über, einige Stämme rebellieren und bei Racheakten kommen über 100 Siedlerinnen und Siedler zu Tode. Die Franzosen reagieren mit kollektiven Vergeltungsmaßnahmen und Massenerschießungen. Und so hält das historische Datum 1945 die Erinnerung wie zwei Seiten einer Medaille bereit. Befreiung für die einen heißt Unterdrückung für die anderen, schreibt Susanne Stemmler. Frankreich, das Land der Menschenrechte, das noch vom Mythos der Résistance gegen den Hitlerfaschismus zehrt, entpuppt sich als zutiefst rassistisch, wenn es um den Machterhalt in den Kolonien geht. Die Opferzahlen der Europäerinnen und Europäer sind bekannt. Es sind 102 Menschen. Aber niemand kennt die genauen Zahlen der algerischen Getöteten. Das offizielle Algerien spricht von mehr als 45.000 Toten. Das offizielle Frankreich erwähnt erstmal 2005 zaghafte Ereignisse. Erst Ende 2012 gesteht Präsident Hollande in einer Rede vor dem algerischen Parlament die Grausamkeiten der Kolonialherrschaft ein und erwähnt ausdrücklich die Massaker von Sétif, Guelma und Kerata. 1853, 21 Jahre nach Algerien, wurde Neukaledonien, eine Inselgruppe im Südwestpazifik, eine französische Kolonie. Und fast 60 Jahre lang gab es dort eine Strafkolonie. Seit 2003 ist Neukaledonien, das die indigene melanesische Bevölkerung Kanaki nennt, eine zu Frankreich gehörige Überseegemeinschaft mit besonderem Status. Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit der Einladung des Kommandanten gefolgt zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war. Das Interesse für diese Exekution war wohl auch in der Strafkolonie nicht sehr groß. Wenigstens war hier in dem tiefen, sandigen, von kahlen Abhängen ringsum abgeschlossenen kleinen Tal außer dem Offizier und dem Reisenden nur der Verurteilte, ein stumpfsinniger, breitmäuliger Mensch mit verwahrlostem Haar und Gesicht und ein Soldat zugegen, der die schwere Kette hielt, in welche die kleinen Ketten ausliefen, mit denen der Verurteilte an den Fuß- und Handknöcheln sowie am Hals gefesselt war und die auch untereinander durch Verbindungsketten zusammenhingen. So beginnt Franz Kafkas Geschichte in der Strafkolonie aus dem Jahr 1914. Zwei Jahre zuvor war der deutsche Kriminologe und Jurist Robert Heindl von der französischen Kolonialregierung eingeladen worden, Neukaledonien zu besuchen. Man bat ihn zu beurteilen, ob die dortige Strafkolonie weitergeführt werden sollte. Heindl befürwortete die Schließung aus ökonomischen Erwägungen. Kafka kannte Heindls Bericht, der den Titel »Meine Reise nach den Strafkolonien« trug. 1873, ein Jahr nach der Niederschlagung der Pariser Kommune und der Kabylenrebellion in Französisch-Algerien, verschiffte man viele politische Gefangene auf die Strafinsel. Eine von ihnen war Louise Michel. Im Juli 1870 hatte Napoleon III. Preußen den Krieg erklärt. Am 2. September nach der Niederlage bei Sedan gerät er in Gefangenschaft. Das Kaiserreich bricht zusammen. Paris kapituliert Ende Jänner 1871. Es kommt zum Aufstand der Pariser Nationalgarde gegen die Regierung, schreibt Annette Wilmes. Der Zentralrat der Nationalgarden hält Wahlen ab. Das ist der Beginn der Pariser Kommune, eines Stadtparlaments, das demokratisch-egalitäre und sozialistische Ideen vertritt. Die Regierungstruppen dringen in Paris ein und nach harten Kämpfen unterliegt die Kommune. Während dieser blutigen Woche im Mai 1871 sterben etwa 20.000 Menschen. Auch Louis Michel steht auf den Barrikaden, bewaffnet und in der Uniform der Nationalgardisten. Sie wird verhaftet, vor ein Kriegsgericht gestellt und 1873 auf einer Segelfregatte in einem Käfig mit 20 weiteren Frauen nach Neukaledonien transportiert. Sie schreibt: Anarchistin wurde ich während der Deportationsfahrt. Im Laufe der 4 Monate sahen wir nichts als Himmel und Wasser. Nur manchmal erschien am Horizont das weiße Segel eines Schiffes. Ich hatte Zeit, viel Zeit zum Nachdenken. Die Kommune. Ich sah unsere Genossen am Werk und nach kam ich zu der Überzeugung, dass selbst die Redlichsten könnten sie die Macht ausüben, den Schurken ähnlich würden, die sie einst bekämpften. Ich sah die Unmöglichkeit, dass sich die Freiheit mit einer wie auch immer gearteten Macht vereinbaren lässt. Ich fühlte, wenn die Revolution irgendeine Regierungsform annimmt, ist es um sie geschehen. Und wenn Institutionen der Vergangenheit, die schon zu verschwinden schienen, doch bestehen bleiben, dann tragen sie nur ein anderes Etikett. Für jeden Menschen, der zur Macht gelangt, ist der Staat letztlich Widerspiegelung seiner selbst. Er betrachtet ihn wie der Hund den Knochen, den er zernagt, und nur zu seinem eigenen Vorteil verteidigt er ihn. So wie die Macht hart, egoistisch und grausam macht, so erniedrigt Sklaverei. Und nur die Anarchie kann es vollbringen, dass der Mensch frei und glücklich lebt. Und weil ich Zwang und Unterdrückung ablehne, bin ich Anarchistin. Fast zeitgleich zu Louis Michels Deportation brachte man auch den Journalisten Henri Rochefort, der ebenfalls an der Pariser Kommune teilgenommen hatte, in das Straflager. Ein Jahr später gelang es ihm, in einem Boot übers Meer zu fliehen. 70 Jahre danach erfolgte eine weitere spektakuläre Flucht aus einer französischen Strafkolonie. Henri Charrière, genannt Papillon, wurde 1932 wegen Mordes lebenslänglich auf die Teufelsinsel in Französisch-Guyana verbannt. Diese ehemalige französische Kolonie liegt zwischen Brasilien und Suriname. 1946 wird sie zum Überseedepartement mit der Ordnungsnummer 973 und damit Teil der Europäischen Union und der NATO. Seit 1979 starten vom Raumfahrtzentrum Guyana die Trägerraketen Ariane im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation. Mitte der 1940er Jahre, schreibt Papillon, entdeckte auf der Insel etwas sehr Wichtiges. Tief unten, genau unter der Bank, wo Dreyfus saß, kommen die Wogen geradewegs auf die Felsriesen zu, die wie ein Eselsrücken aussehen, und brechen sich dort mit großer Heftigkeit. Ihre Wassermassen können sich nicht verteilen, denn sie werden von zwei Felsen eingeengt, die ein Hufeisen von ungefähr 5x6 Meter Breite bilden. Darunter hebt sich die Felsmauer, sodass die Wassermasse der Woge keinen anderen Ausgang hat, als wieder ins Meer zu fließen. An dieser Stelle, mein Papillon, würde es ihm möglich sein, sich mit einem Sack voller Kokosnüsse, von denen es viele auf der Insel gibt, ins Meer zu stürzen. Die Wogen würden ihn dann beim Zurückfluten ans andere Ufer tragen. Ich bin ganz aufgeregt bei diesen Überlegungen, schreibt er. Diese Seite der Insel ist tabu. Nie würde jemand argwöhnen, dass einer für eine Flucht diese Stelle wählen könnte, wo die Brandung besonders hoch, ja am gefährlichsten ist. Aber es ist die einzige Stelle, wo ich aufs offene Meer hinausgetragen werde, falls es mir gelingt, mich von der Küste zu lösen und wo ich keine Gefahr laufe, gegenüber an der Insel Royal zerschmettert zu werden. Von hier aus muss ich flüchten, von nirgendwo anders. Die Bank, auf der Papillon saß und seine Fluchtpläne schmiedete, war nach dem französischen Hauptmann Alfred Dreyfus benannt. Oft saß dieser dort und schaute aufs Meer. Er war damals der einzige Gefangene auf der Teufelsinsel. Er hatte 5 Bewacher, mit denen er allerdings nicht sprechen durfte. 1894 hatte ein Kriegsgericht den aus dem Elsass stammenden jüdischen Offizier zu Unrecht wegen Landesverrats zugunsten des Deutschen Kaiserreichs verurteilt. Dieser Justizirrtum, der sich auf rechtswidrige Beweise und zweifelhafte Handschriftengutachten stützte, erschütterte ganz Frankreich. Jacques, ich klage an, schreibt Emile Zola 1898 in einem offenen Brief, mit dem er die Öffentlichkeit über die wahren Hintergründe der Dreyfus-Affäre informieren wollte. Es folgt ein politischer Skandal, der das Land spaltet, in die antisemitisch eingestellten Militärs, die den illegitimen Spionageprozess inszeniert haben, und die liberal-bürgerlichen Intellektuellen, die in zunehmender Zahl den Justizskandal durchschauen. Dreyfus wird begnadigt, aber erst 1906 freigesprochen und rehabilitiert. Theodor Herzl, der österreichisch-ungarische Schriftsteller und Journalist, ist als Korrespondent der Neuen Freien Presse in Paris und schreibt unter dem Eindruck des Prozesses und dem daraufhin wachsenden Antisemitismus das Buch »Der Judenstaat«. 1895 kehrt Dreyfus von seiner Verbannung in Guyana zurück, 15 Jahre nachdem Louis Michel aus Neukaledonien in Paris eingetroffen war. In den 7 Jahren ihrer Verbannung hatte sie die Sprache der kanakischen Bevölkerung erlernt, sie unterrichtete in einer Schule in der Hauptstadt Nouméa und solidarisierte sich mit den Aufständischen einer Revolte gegen die Kolonialmacht. An einer Straßensperre in Neukaledonien schreibt der französische Autor Didier Denings, erzählt ein älterer Bewohner ein paar jugendlichen revolutionären Heißspornern eine unglaubliche Geschichte, die sich 1931 zugetragen hatte. Ich heiße Gossinet und bin in Canala geboren. Es ist sehr lange her, da wurde ich mit etwa 20 Jungen und halb so vielen Mädchen vom Dorfältesten ausgesucht. Wir wussten nicht warum. 2 Tage Fußmarsch auf der Straße für die Fuhrwerke. Dort warteten Lastwagen auf uns. In Nouméa sind wir ausgestiegen und haben andere Kanak getroffen. Mehr als 100 waren wir. Wir schliefen in einem riesigen Obstspeicher im Hafen, als der große Häuptling Bula uns weckte, um uns einen Franzosen vorzustellen, den Stellvertreter des Gouverneurs. Als er uns gleich am Anfang meine Freunde nannte, sind alle misstrauisch geworden. Er hat unsere Väter und Mütter gepriesen, die während des Großen Kriegs zur Rettung des Adoptivmutterlands geeilt seien. Dann verkündete er uns, dass wir schon am nächsten Tag nach Europa fahren würden. Diese Reise ist die Chance eures Lebens. Neukaledonien wird im Herzen der nächsten Kolonialausstellung den ihm gebührenden Platz einnehmen. Neben euren Brüdern aus Afrika, Asien, Amerika, die auf dem Weg zur Zivilisation sind wie ihr, werdet ihr die von euren Vorfahren überkommene Kultur Ozeaniens präsentieren. Mit euren Gesängen und Tänzen werdet ihr zeigen, dass Kolonisieren nicht nur bedeutet, den Dschungel zu roden, Uferbefestigungen und Fabriken zu errichten und Straßen zu bauen, sondern die wilden Seelen der Wüste, des Waldes und des Buschs für die menschliche Sanftmut zu erobern. In Paris war von den Versprechungen des stellvertretenden Gouverneurs von Nouméa nichts mehr übrig. Wir durften uns weder ausruhen noch die Stadt besichtigen. Ein Offizieller erklärte uns, die Ausstellungsdirektion trage die Verantwortung für uns und sie wolle uns jede Berührung mit den verderblichen Elementen der Metropole ersparen. Wir wurden in Lastwagen die Seine entlang gefahren und hinter Gittern ausgeladen, in einem Kanak-Dorf, das man mitten im Zoo von Vincennes zwischen der Löwengrube und dem Krokodilsteich nachgebaut hatte. Im Lauf der folgenden Tage kamen Männer, die uns dressierten, als wären wir wilde Tiere. In schlecht gebauten Hütten, durch deren Dächer das Wasser sickerte, das unaufhörlich vom Himmel fiel, mussten wir Feuer machen. Die Männer mussten riesige Baumstämme aushöhlen, härter als Stein, um Pirogen zu bauen, während die Frauen verpflichtet waren, zu festen Zeiten dem Pilo-Pilo zu tanzen. Am Anfang wollte man sogar, dass sie ihre Missionskleider auszogen und ihre Brüste vorzeigten. In der übrigen Zeit mussten wir trotz der Kälte in einem Wasserbecken baden und schwimmen und dabei tierische Schreie ausstoßen. Ich war einer der wenigen, der ein paar Worte entziffern konnte, was der Priester mir beigebracht hatte. Aber ich verstand die Bedeutung der ersten Worte auf dem Schild nicht, das mitten auf der Wiese vor unserem Gehege stand. Anthropophage Menschen aus Neukaledonien. Im Jahr 1931 macht sich auch die Expedition Dakar-Djibouti, eine Sammlungsmission für das Trocadero-Museum in Paris, unter der Leitung des Ethnologen Marcel Griol, auf den Weg, Afrika von West nach Ost zu durchqueren. Sie beginnt in Dakar, der Hauptstadt des damaligen Französisch-Westafrika am Atlantik, und wird 1933 am Roten Meer in Djibouti enden. Michel Leris, Autor und Ethnologe, der der surrealistischen Bewegung nahesteht, ist der Sekretär und Archivar der Expedition und damit beauftragt, das offizielle Tagebuch zu führen. Es wird 1934 unter dem Titel Phantom Afrika veröffentlicht. Die Fachwelt ist empört, beschreibt Leris doch die andere, meist verschwiegene Seite der Expeditionen. Monotonie, Langeweile, das Warten, die Frustrationen, die Einsamkeit des Ethnographen, das Unheldische seines Berufs ebenso wie die latenten Grausamkeiten seiner beruflichen Praxis im Umgang mit der fremden Kultur. Am 6. September 1931 befindet sich die Expedition in Blaa in Französisch-Sudan, dem heutigen Mali. Leris schreibt: 24 Kilometer von Blaa entfernt entdecken wir eine prachtvolle Hütte, eine Kono-Hütte, also eine Fetischhütte. Ich habe schon zuvor eine gesehen, aber diese hier war bei weitem die schönere, mit ihren Nischen voller Schädeln und Knochen geopferter Tiere, unter den spitzen Zierwerken aus getrocknetem Lehm im sudanesischen Stil. Wir brennen darauf, den Kono zu sehen. Krioles sagen, man solle ihn herausholen. Der Chef des Kono lässt als Antwort übermitteln, dass wir ein Opfer darbringen können. Die Verhandlungen ziehen sich in die Länge und dann kommt der Opferleiter nicht. Wir entschließen uns, den Hof zu betreten. Die Hütte des Kono ist ein kleiner Verschlag, der mit ein paar Brettern, eines davon in Form eines Menschenkopfes, verschlossen ist. Kriol macht eine Aufnahme und nimmt die Bretter weg. Man sieht jetzt in das Innere des Verschlags. Rechts undefinierbare Formen in einer Art von braunem Nougat, in Wirklichkeit geronnenem Blut. In der Mitte eine große Kürbisflasche, die mit dem verschiedensten Zeug angefüllt ist, darunter mehrere Flöten aus Holz, aus Horn, aus Eisen und aus Kupfer. Links an der Decke hängt zwischen zahlreichen Kürbisflaschen ein mit Federn verschiedener Vögel verklebter scheußlicher Packen, in der Griol beim Tasten eine Maske fühlt. Die Europäer werden von den Afrikanern mit weiteren Ausflüchten hingehalten. Und so lässt Griol dem Dorfältesten ausrichten, dass als Vergeltung dafür, dass man uns hier offensichtlich zum Besten hält, der Kono gegen ein Entgelt von 10 Francs auszuliefern sei. Sonst würde er die Notabeln des Dorfs von der Polizei holen lassen. Jetzt gibt der Dorfälteste nach. Der Chef des Kono hat erklärt, dass wir unter solchen Umständen den Fetisch mitnehmen können. Da sie aber alle ablehnen, den Kono herauszuholen, gehen wir selbst hinein, wickeln den heiligen Gegenstand in die Plane und schleichen uns wie die Diebe hinaus. Der entgeisterte Dorfälteste ergreift die Flucht und treibt nebenan seine Frau und seine Kinder mit gewaltigen Stockschlägen in die Hütte zurück, denn weder Frauen noch Unbeschnittene dürfen den Kono bei Todesgefahr sehen. Wir gehen jetzt durch das vollkommen menschenleere Dorf und in Totenstille erreichen wir die Fahrzeuge. Die Männer haben sich in einiger Entfernung zusammengescharrt. Als wir auf dem Platz auftauchen, läuft einer in aller Eile zu den Feldern und treibt eine Gruppe von Jungen und Mädchen, die in diesem Augenblick zurückkommen, zu überstürzter Flucht an. Dem Ältesten werden die 10 Francs überreicht. Dann machen wir, dass wir wegkommen, umgeben von einer Aura besonders mächtiger und unverfrorener Dämonen oder Schweinehunde und die Leute in ihrer Verblüffung zurücklassend. 3500 ethnografische Objekte, 6000 Fotografien, eine große Anzahl von abessinischen Gemälden, 300 Manuskripte und Amulette und vieles mehr war laut Paul Rivette, dem Direktor des Trocadero-Museums in Paris, die Beute der Expedition. Aus dem 1887 gegründeten Trocadero-Museum wurde das Musée de l'Homme. 2006 gingen dessen ethnologische Sammlungen in den Besitz des Musée du Quai Branly über. Was ist ein ethnologisches Museum, fragt Yvette Mutumba. Ein ethnologisches Museum, das sind Kästen, Kisten, Vitrinen, Holzschränke, Holzregale, Glasschränke, Metallregale, Rollanlagen, Planschränke, Keller, Magazine und Ausstellungsflächen, vollgepackt mit Armreifen, Bechern, Booten, Dioramen, Fellkleidung, Fetischfiguren, Fotografien, Glasperlen, Goldgewichten, Goldschmuck, Gürteln, Hausdächern, Hockern, Holzskulpturen, Kalabassen, Kämmen, Kannen, Kanus, Ketten, Kupfergeld, Köchern, Körben, Kopfschmuck, Ledersandalen, Lendenschurzen, Löffeln, Manillen, Masken, Matten, Messern, Muschelgeld, Nackenstützen, Orakelbrettern, Pfeilen, Pfeifen, Rasseln, Schalen, Schilden, Speeren, Steinen, Drohnen, Trommeln, Totenpfählen sowie tausenden von anderen Objekten. Es ist die Ausbeute von Missionaren, Händlern, Ethnologen, Naturwissenschaftlern, Diplomaten, Kolonialärzten, Bildungsreisenden, Auswanderern und Künstlern. Kategorisiert, inventarisiert und konserviert für die Ewigkeit. Aus einem Brief an den Le Nouvel Observateur vom 12. Oktober 2006. Ich bin ein Inuit. Vielleicht wissen Sie von meinem Volk. Denn als ich jung war, kam ein Mann aus Ihrem Land zu meinen Leuten, um sie kennenzulernen und um von ihnen zu lernen. Sein Name war Paul-Émile Victor. Ich möchte Ihrem Präsidenten gerne danken. Es ist wahr, dass die Präsentation unseres Volkes im Musée de l'Homme, das ich zu meiner Freude besichtigen konnte, bevor es geschlossen wurde, eher summarisch war. Wenn ich mich richtig erinnere, war unsere gesamte Welt, unsere Geschichte, waren unsere Traditionen, unsere Gebräuche und unsere Lebensart auf zwei auf einer erhöhten Plattform stehende Vitrinen mit Objekten und Kostümen reduziert. Auf eine sehr hübsche, aber nicht sehr realistische Jagdszene mit einer Figur in traditioneller Kleidung, synthetischem Schnee sowie einem von einem Speer durchbohrten Seehund. Im Musée du Cœur Brûlis habe ich nach meinem Volk gesucht. Ich sah so viele Objekte in schönen, dunklen Vitrinen. Neben unseren Objekten standen einige Zeilen mit kurzen Beschreibungen. Ich verstand nicht. Ich verstand nicht, was ein Kind hier über uns lernen könnte. Wie wird es erfahren, dass in unseren mündlichen Überlieferungen unser Volk bis zum Beginn der Welt zurückverfolgt werden kann und dass die ganze Menschheit dort begann? Wie wird es vom Pfeifen des Windes erfahren, vom Ruf der Seeelefanten, vom Knirschen und Knacken des Eises, das sich mit unseren Stimmen vermischt, oder von der Stille des Schnees, der alle Geräusche dämpft? Wird es die Bedeutung von Eisschollen und ihren Bewegungen verstehen, den Rhythmus der Zeit, der vom langen Weg der Sonne bestimmt wird, den Geruch des Eises, das Warten der Fischer, das Licht, das uns blinzeln lässt? Ich war voller Hoffnung, eine Präsentation der gesamten Zivilisation der Inuit zu finden. Und ich verließ das Museum mit einem Gefühl, als wäre ich in einem großen Reservat für Wilde geparkt worden. Für Wilde ohne Kultur, die man nicht mit den großen Zivilisationen der Welt vermischen kann, die in anderen Museen präsentiert werden. Amulette, Kämme, Keulen, Körbe, Matten, Ruder, Schüsseln, Taschen, Seile und Stoffe sind Teil der aus 238 Objekten bestehenden Cook-Sammlung im Weltmuseum Wien. Fächer, Flöten, Fliegenwedel, Pfeilen, Federhelme, Federketten und Federmäntel, all das wurde 1806 auf einer Auktion des Parkinson'schen Museums in London erworben. Im Jahr 1768, als Cook zu seiner ersten Reise aufbrach, schreibt Tony Horwitz, war gut ein Drittel der Weltkarte weiß oder von Fantasiegebilden bevölkert. Seeungeheuern, patagonischen Riesen, imaginären Kontinenten. Wie die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner wusste ich bis auf das Wenige, das ich im Erdkundeunterricht der 5. Klasse gelernt hatte, so gut wie gar nichts über Kapitän Cook. Doch obwohl es mir damals nicht bewusst war, wurden mir seine Abenteuer nicht zuletzt in den Folgen von Star Trek nahegebracht. Erst Jahre später wurde mir klar, wie sehr die Serie eine wahre Geschichte nacherzählte. Kapitän James Cook, Kapitän James Kirk, The Endeavour, The Enterprise. Cook, der Bauernjunge aus Yorkshire, der in sein Logbuch schreibt, dass er weiter reiste als je ein Mensch zuvor. Kirk, der Bauernjunge aus Iowa, der ein Logbuch führte über die unendlichen Weiten, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Cook ruderte in Begleitung eines Naturforschers, eines Arztes und der Seesoldaten mit den roten Jacken und Musketen an Land. Kirk ließ sich zusammen mit seinem Wissenschaftsoffizier Mr. Spock, mit Dr. McCoy und mit Fesern bewaffneten, in rotes Jersey gewandeten Statisten auf fremde Planeten hinunterbeamen. Und zumindest in der Theorie waren beide Kapitäne aufgebrochen, um neue Länder zu entdecken und zu erforschen und nicht, um sie zu erobern und zu verändern. Viele Künstler und einige Künstlerinnen fanden Anregungen für ihre Werke in außereuropäischen Ausdrucksformen. Deutsche Expressionisten, Maler der Brücke und des Blauen Reiters, Dadaisten, Surrealisten, die Fauvisten und Kubisten. Die ersten Begegnungen fanden meist in ethnologischen Museen statt, wie im Berliner Museum für Völkerkunde oder im Trocadero-Museum in Paris. Als ich ins Völkerkundemuseum im Trocadero kam, war das scheußlich. Ein Flohmarkt. Dieser Gestank, sagte Pablo Picasso. Ich war ganz allein. Ich wollte schon wieder gehen. Aber ich ging nicht. Ich blieb da. Ich merkte, dass es wichtig war. Es geschah irgendetwas mit mir, oder? Ich habe verstanden, warum ich Maler war. Ganz allein in diesem schrecklichen Museum, mit seinen Masken, seinen Gliederpuppen, seinen verstaubten Figuren. Die Demoiselles d'Avignon müssen mir an dem Tag gekommen sein. Aber überhaupt nicht wegen der Formen, sondern weil das mein erstes Beschwörungsbild war. Claude Lévi-Strauss und die während des Zweiten Weltkrieges in die USA geflüchteten Surrealisten waren passionierte Sammler, schreibt James Clifford. Der Händler auf der Third Avenue, den sie häufig besuchten, hatte immer ein paar Stücke von der Nordwestküste, aus Melanesien oder von den Eskimos parat. Zusätzlich zu den Kunsthändlern gab es nämlich noch eine weitere Quelle für diese primitive Kunstkonnoisseure, nämlich das Museum of the American Indian. Evolution ist der Titel eines Gedichtes des Native American Schriftstellers Sherman Alexie. Im Reservat eröffnet Buffalo Bill eine Pfandleihe, genau gegenüber vom Schnapsladen. Sie hat 24 Stunden geöffnet, 7 Tage die Woche. Und die Indianer kommen gelaufen mit Schmuck, Fernsehern, einem Videorekorder, einem kompletten perlenbesetzten Büffelhautanzug, an dem Inez Muse 12 Jahre gearbeitet hat. Buffalo Bill nimmt alles, was die Indianer ihm anbieten, behält es, katalogisiert es und verstaut es in seinem Lager. Die Indianer verpfänden ihre Hände, den Daumen heben sie sich bis zuletzt auf. Sie verpfänden ihre Skelette, die endlos aus ihrer Haut fallen. Und als der letzte Indianer alles außer seinem Herz verpfändet hat, nimmt Buffalo Bill auch das noch, für $20. Er schließt die Pfandleihe, malt ein neues Schild über das alte, nennt sein Unternehmen das Museum indigener amerikanischer Kulturen und verlangt von den Indianern $5 Eintritt pro Kopf. Am 27. September 2010 sagt Don Dorito della Lacandona: Für die von oben setzt sich der Kalender aus der Vergangenheit zusammen. Damit es dabei bleibt, wird er von den Mächtigen mit Statuen, Feiertagen, Museen, Huldigungen und Paraden ausgefüllt. Für die von unten ist der Kalender etwas, das noch kommt. Es ist kein Haufen Blätter, die sich vor lauter Überdruss und Hoffnungslosigkeit schon voneinander lösen. Er ist etwas, auf das es sich vorzubereiten gilt. Im Kalender von oben wird zelebriert, in dem von unten wird erschaffen. Im Kalender von oben wird gefeiert, in dem von unten wird gekämpft. Im Kalender von oben wird Geschichte manipuliert, in dem von unten wird sie gemacht. Im Kalender von oben werden Gewissen und Worte mit Prämien erkauft, in dem von unten wird geschwiegen. Im Kalender von oben ist die graue Mittelmäßigkeit Königin und Herrscherin, der von unten leuchtet in allen Farben. Im Kalender von oben herrscht gegenüber denen von unten nichts als Verachtung und sie glauben, dass sie damit straflos davonkommen. Im Kalender von unten herrscht gegenüber denen von oben Wut. So wird es bleiben, bis ein anderer Kalender geschrieben wird, wo er geschrieben werden muss, also unten.
Der Master Narrative und Don Dorito. Radioversion von Liesl Ponger mit der Komposition Don Dorito Signals von Peter Ponger. Liesl Ponger wurde 2018 mit dem Otto Breicher Preis für Fotokunst ausgezeichnet. Dieser wurde der Künstlerin im Rahmen ihrer Ausstellungseröffnung Liesl Ponger, Professione Fotografa im Museum der Moderne Salzburg im November überreicht. In der Ausstellung ist auch die Video-Audio-Installation der Master Narrative und Don Dorito noch bis zum 24. März zu erleben. Nächste Woche, am 23. Februar, wird die Publikation zur Ausstellung präsentiert. Und in Wien ist der Master Narrative noch bis zum 31. Oktober im Weltmuseum installiert. Die Radioversion können Sie auf oe1.orf.at und auf kunstradio.at nachhören. Elisabeth Zimmermann gibt zurück ins Ö1 Kunstsonntagsstudio.